anfangen, Gott loben und preisen, ihn anbeten, ihn rühmen, ihn erheben. Die Berge verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Lass uns einfach aufstehen und den Herrn preisen. Wenn die Berge das schon machen müssen, den Herrn loben und preisen, wie viel mehr wir als Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung redet von der Herrlichkeit des Herrn.
Guten Abend, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart und ich preise dich, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest. In seinen Fragen, in seinen Nöten, in seinen Anliegen, in seinen Bedürfnissen, Herr. Und du erfüllst uns mit deiner Herrlichkeit. Halleluja. Und wir sagen Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen Gottes Wort hören. Bleibe ruhig. Das ist mein Thema heute. Beruhige dich. Bleibe ruhig, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn um dich Stürme toben und wisse eines, der Herr ist hier. Und solange der Heiland im Boot ist, ist nichts zu befürchten. Amen. Wir haben heute ein großes Thema. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich euch einladen für die nächsten Gottesdienste. Zuerst einmal für die Veranstaltung vom 25. bis 30. August in diesem Monat. Wir haben Jimmy Lee Howard hier aus USA bzw. Kanada, der pendelt ja hin und her zwischen diesen zwei Ländern. Er kommt aus einer musikalisch talentierten Familie aus Texas. Er hat viele Lieder geschrieben, auch christliche Lieder jetzt, nachdem er Christ geworden ist. Zuerst hat er mal mit großen Künstlern der Musikszene zusammengearbeitet und jetzt dient er dem Herrn, hat ein Zeugnis, ist durch Tiefen gegangen und ein Mensch, der durch die Tiefen gegangen ist, kann uns auf die Höhe bringen. Also ich bin dankbar, dass es solche Leute gibt, die Tiefen erlebt haben und dann berichten, wie sie raufgekommen sind, wie sie die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Ich möchte dich einladen für morgen früh haben wir Abendmahl und gleichzeitig ein gutes Thema. Du hast dein Schicksal, halte dich fest, in deiner Hand. Du hast dein Schicksal. Du bestimmst, wo es lang geht. Du bestimmst es. Gott gibt dir die Kraft, Gott gibt dir das Rohmaterial, Gott gibt dir den Wunsch, Gott gibt dir den Willen, Gott gibt dir den Heiligen Geist, Gott gibt dir die Kraft. Fahren musst du. Ich stelle dir das Auto zur Verfügung. Hier hast du meine Schlüssel und jetzt gestalte bitte dein Leben. Heute mein Thema, eigentlich eine Fortsetzung von dem, was gestern ist, gebrauche deine Autorität. Du hast Vollmacht. Wenn du diese Vollmacht, die du von Gott bekommen hast, nicht gebrauchst, bist du selber schuld. Gott hat gesagt, auf Schlangen und Skorpione sollst du treten. Gott hat gesagt, ich gebe dir Macht, die unreinen Geister zu vertreiben. Ich gebe dir Macht, Kranke zu heilen. Ich gebe dir Macht, wenn du etwas Giftiges oder Tödliches trinkst, das dir nicht schadet. In meinem Namen natürlich. Alles, die da glauben, die haben Vollmacht. Und versuch heute Abend herauszufinden, was ist dein Gebiet, dein Wirkungsgebiet, wo hat Gott dich hingestellt, was ist dein Platz und gebrauche in diesem Bereich deine Autorität. Und wenn du deine Autorität verloren hast und aufgegeben hast und jemand anders über dein Leben herrschen kannst, kann man dir nicht helfen. Kündige deinem bösen Bösewicht und sag, Herr, jetzt will ich nur noch für dich da sein. Aber wir müssen dem anderen kündigen. Dem, wo du Autorität gegeben hast, dem musst du die Autorität wegnehmen und die Autorität, die Gott dir gegeben hat, aneignen. Wir haben gestern von Militär gehabt, durch Auszeichnung, durch Treue, durch Dienst, durch Hingabe bekommt man Autorität. Also gebrauche deine Autorität. Heute bleibe ruhig in schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie deine Zeiten sind. Siehst du, so geht's auch. Ich weiß nicht, wie deine Zeiten sind, wie dein Leben ist, aber bewahre die Ruhe. Und wir wollen heute ein bisschen den Habakuk angucken. Habakuk ist ein Prophet im Alten Testament. Wir werden nur streifen, damit du verstehst, was er überhaupt sagt und will. Und da lese ich Habakuk 3, Vers 16. Doch in Ruhe erwarte ich den Tag. In Ruhe erwarte ich das, was kommt, die Gerichte Gottes, den Tag X. In Ruhe erwarte ich, egal wenn alles wankt und erschüttert wird und so weiter, alles zerbricht, alles zittert, alles in die Knie geht, in Ruhe erwarte ich den Tag. Kinder Gottes sind Menschen, die die Ruhe weghaben, sind gelassen. Bleibe ruhig in schwierigen Zeiten. In Ruhe erwarte ich den Tag X. Was es auch immer sein mag, wenn alles um dir zerbricht, zerfällt, der Sturm tobt, die Hölle los ist, der Teufel alle Register zieht, in Ruhe erwarte ich den Tag. Um dich herum ist vielleicht eine Katastrophe nach der anderen, eine Krise nach der anderen, der Teufel ist um dich herum los, du kannst ruhig bleiben. Der Herr Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth und er schläft da drin. in stürmischen Zeiten ruhig bleiben und schlafen können. Nicht von einer Seite auf die andere wälzen. Selbst wenn das Schlimmste um dich herum geschieht, bleibe ruhig. Und wie machen wir das? Baldrian nehmen, sie betrinken oder Tabletten schlucken, Schlaftabletten, damit ich sicherer, ruhiger schlafe. Nein, die Ruhe in Gott. Doch ich erwarte den Tag getrost. Kinder Gottes sind ungewöhnliche Menschen. Die kann nichts aus der Ruhe bringen, die kann nichts erschüttern, die kann niemand durcheinander bringen. Ich sage es. Die sollten es sein wenigstens, wenn sie es nicht sind, müssen es werden. Kinder Gottes sind also Menschen, die mitten im Auge des Orkans sind und nach oben gucken und sagen, der Himmel ist für mich offen. Und ringsherum ist alles erschüttert. Habakuk, zu seiner Geschichte, er schreibt Spottlieder. Also es ist ein Geheimnis, mitten in der Krise lachen zu können. Im Untergang Spottlieder zu schreiben. Das Gericht steht vor der Tür, also ich bleibe in der Ruhe und dieser Habakuk schreibt Spottlieder auf die Gottlosen, auf die Materialisten, auf die Untreuen, auf die Habgierigen, die nie genug kriegen den Hals, nicht voll kriegen. Kapitel 2, Vers 6 sagt er, weh dem, der zusammenrafft, was ihm nicht gehört. Also dichtet, also in Visionen umschreibt das alles, das bleibt nicht, dieser unrechtmäßige Gewinn, denn da werden Sie nicht glücklich dabei. Ich werde also ein paar Dinge auch heute aufreißen. So unrechtmäßiger Gewinn macht niemand glücklich, was nicht auf ehrliche Art und Weise erworben wurde, was so auf der krummen Tour erworben worden ist, das macht nicht glücklich. Das bringt Schwierigkeiten und Probleme. Alles, was du auf Kosten anderer erworben hast, wirst du verlieren. Die Stürme werden kommen, alles fliegt davon, ist nichts mehr da. Habakuk bekommt von Kapitel 2, Vers 6 bis 20, bekommt 5 Wehrufe. Er spricht ganz besonders über das Geraubte. Das Geraubte wird wieder geraubt. Was durch Bedrängnis oder durch Bedrückung erreicht wurde, beschreibt er, das wird wieder durch Bedränger genommen. Also Gewalt zahlt sich nicht aus, in welcher Form auch immer. Und Gott ist ein Vergelter. In 2. Mose 21, 25, das ist das Gesetz der Wiedervergeltung. Das gilt immer noch, egal wie die Welt aussieht, egal ob wir unter der Gnade sind oder nicht. Bei Gott geht nichts durch. Er lässt nichts durchgehen. Also ich werde heute ein Evangelium vielleicht ein bisschen verkündigen, das dich schockiert zuerst einmal. Aber es ist ein gutes Evangelium, trotzdem. Am Ende habe ich immer ein Happy End. Das ist also das, was mich immer glücklich macht vom Wort Gottes her, aber ein gutes Ende. Aber zuerst einmal das Gesetz der Wiedervergeltung in 2. Mose 21, 25, Zahn für Zahn, Auge für Auge, Hand für Hand, da heißt es Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Also, selbst wenn es mir vergeben worden ist, die Bibel sagt, es rächt sich alles und Gott sagt, mein ist die Rache. Du musst dich nicht rächen, du musst dich nicht verteidigen, aber Gott verteidige dich. So, es muss irgendwie gesühnt werden. Wir leben zwar unter der Gnade, aber die Gnade muss auch angenommen werden. Und dann, lass dir an meiner Gnade genügen. Dieses Bibelwort, das viele Christen falsch missverstehen und falsch auslegen und falsch anwenden. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus hat ein Handicap gehabt. Er hat Christen verfolgt, Christen ins Gefängnis geworfen, Christen gefoltert, Christen beleidigt, Christenblut klebte an seinen Händen und dafür musste er leiden, dass er sogar mehrmals gebeten hat, oh Herr, also ich möchte endlich mal Ruhe haben. Weißt du, überall wo ich hinkomme, nur Ärger, nur Aufstand, nur Rebellion, Leute wüten gegen mich, zeigen mich an, vertreiben mich aus der Stadt und so weiter, verfolgen mich, ich möchte endlich Ruhe haben. Und dann hat der Herr gesagt zu ihm, Bruder, was hast du denn 1000 anderen Christen in Jerusalem getan? Also mindestens 2, 3, 4.000 Leute hast du durcheinander gebracht. Wie viel Herzleid hast du in den christlichen Familien gebracht? Wie viele Geschwister mussten Haus und Hof verlassen, nur wegen dir? Und jetzt weißt du, was die gespürt haben. Und jetzt kannst du, lass dir an meiner Gnade genügen, jetzt kannst du genauso leben, wie die gelebt haben, im Glauben. Aus der Gnade heraus. Also was wir anderen zufügen, ob Christ oder nicht Christ, wir sind Menschen. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott sagt, ich will mich rächen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also dieses Gesetz der Vergeltung ist da. Der liebe Bruder Paulus musste erleben und mitspüren, wie er andere hetzte, jetzt wird er gehetzt. Wer andere schlug, jetzt wird er geschlagen. Wer andere verdammte, jetzt wird er verdammt. Wer andere quälte, jetzt wird er auch gequält. Du musst wissen, lieber Bruder, wie das sich anfühlt. Und auch egal, ob vor der Vergebung oder nach der Vergebung, das war nach der Vergebung. Herr, nimm mir diesen Pfahl aus meinem Fleisch weg. Und der liebe Heiland hat es nicht getan. Der sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, er wollte, dass Gott ihm das Übel wegnimmt. Und so viele Christen, die wollen auch, dass Gott ihr Übel ihnen wegnimmt. Aber das ist alles noch aus dem alten Leben. Die unbezahlten Schulden. Und überleg einmal, wie viele unbezahlte Schulden hast du noch aus deiner Vergangenheit? Du bist begnadigt, die sind die Sünden vergeben. Du bist befreit, aber die Hypothek ist noch da. Und die muss abgetragen werden, auch wenn es nach Jahrzehnten noch. Paulus soll sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Aber er muss wissen, wie die harten Schläge da einem wehtun. Wie Beleidigung einem wehtut. Er soll es wirklich auskosten, was es bedeutet. Habakuk weiß es. Und deshalb beschreibt er Kapitel 1, Vers 5 bis 11, er sagt, Gott schickt Babylonier, die sind schlimmer als die Juden jetzt da und so weiter. Die Juden haben Gott beleidigt, Gott gekränkt und so weiter. Und das, was ihnen im Leben einmal begegnet, das kommt nicht von ungefähr. Deshalb, es gibt keinen Zufall. Morgen mache ich an dem Thema, was wir sehen, das ernten wir auch. Egal, wo das passiert ist, wann das passiert ist, ob es in guter Zeit oder schlechter Zeit, ob es Unkraut war. Wenn du ein Unkraut gesehen hast in der Vergangenheit, wirst du heute auch nur Unkraut ernten in deinem Leben. Und Gott sagt, mein Lohn kommt mit mir. Die Leute bekommen das, was sie verdienen. Hart, aber es war. Gott ist nämlich ein gerechter Gott und Gott sagt, mein ist die Rache. Gott lässt sich nicht spotten, Galaterbrief heißt es. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das Gericht Gottes ist gerecht, auch jetzt, was jetzt über Israel kommt. Israel hat Gott verleugnet, Gott abgelehnt, dem Wort Gottes nicht gefolgt. Und er richtet die Dinge jetzt zurecht. Er rückt jetzt zurecht. Durch diese Gerichte werden die Dinge zurechtgerückt. Der Herr biegt die Dinge zurecht. Er macht es wieder richtig, damit du weißt, aha. Und nämlich auf diese Art und Weise müssen die Dinge aus der Welt geschafft werden. Du erleidest das, was du anderen zugefügt hast, und so wird es aus der Welt geschafft. Nicht nur, dass Vergebung ist, das passiert im Geist, aber das andere passiert am Körper. Und diese Wiederherstellung, es geht um die Wiederherstellung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er macht alles wieder gut, er macht wieder alles in Ordnung, so dass du sagst, oh Herr, ich danke dir, dass ich das jetzt tragen darf. Ich weiß, wie diesem Bruder Stephanus das wehgetan hat, als ich den ersten Stein auf ihn geworfen habe. Und jetzt tut es mir weh. Und Paulus ist dreimal gesteinigt worden. Jetzt weiß er, wie sich das anfühlt, wenn Leute jemanden mit Dreck bewerfen. Wenn Leute jetzt jemanden verdächtigen oder was es auch immer ist. Diese Dinge sind wichtig zur Aufarbeitung meiner Geschichte. Und wir haben alle eine Historie, eine Geschichte. Und du fragst dich, warum passiert, ich bin doch ein guter Mensch, so viele negative Dinge. Und ich will an dieser Frage hier ein bisschen arbeiten. Gegen Gott bist du immer machtlos. Wenn der dich mal in die Schule nimmt, dich aufhängt, dich zieht, dich massiert, weißt du, dann hast du so dein eigenes Problemchen. Von ihm geht alles aus. Habakuk 1, Vers 7, er ist der Verursacher aller Dinge. Der Herr verursacht alles. Der Herr sorgt es, dass im richtigen Moment das passiert, was passieren sollte, damit du wieder zur Vernunft kommst, damit du wieder umdenkst. Unsere Sünden werden uns immer wieder finden. Denk drüber nach. Die Sünde des Volkes Israel war damals so groß, Gott konnte das Übel nicht mehr länger zusehen. Die Leute lassen sich nichts mehr sagen von ihm. Die Priester, die gehen ihre Wege, denk nur an die Priester vom Eli, seine Söhne, die haben nur mit Frauen geflirtet und Opfer da unterschlagen und sich selbst bedient, die besten Stücke für sich, fremdes Feuer geopfert, die Söhne Aarons und so weiter. Und Gott muss die Verbrecher vernichten. Und irgendwie muss die Sünde, das Übel aus der Welt geschafft werden. Denn im Himmel gibt es keine Verwendung für Verbrecher, Gottlose und Ungläubige und Unreine. Habakuk Kapitel 2, Vers 3. Gott richtet immer dann, wenn das Maß voll ist. Manchmal hast du 3, 4 Jahre, 10 Jahre Ruhe, aber dann das Maß läuft über und dann wird Gericht gehalten. Auch die Kananiter. Gott hat nicht vorher die Kananiter vertrieben, bis nicht das Maß ihrer Gräuel, ihrer Verbrechen voll war. Wenn das Gericht bis jetzt noch nicht gekommen ist, das ist nur Gnade. Das ist nur Gnade. Das heißt nicht, dass es nicht kommt, aber es kommt dann, wo es dir am allermeisten weh tut. Jetzt tut es dir noch nicht weh. Jetzt hast du nur Geld, aber dann kommt eine Situation, Habakuk 2, Vers 3 sagt, es bleibt nicht aus. Niemand soll denken, dass Gott etwas übersieht, etwas vergisst, dass er auf einem Auge blind ist und auf dem anderen nicht sieht. Nein, er sieht es ganz genau. Er sieht es, wie es den Witwen und Waisen, wie sie behandelt werden, die Armen behandelt werden, wie sie unterdrückt werden. Wer nicht rechtschaffen ist vor dem Herrn, der verschwindet früher oder später. Beziehungsweise Gott arbeitet so lange, bis die Dinge aufgearbeitet sind. Er löst sie auf. Oder der Gottlose geht dann unter, wenn er nicht begreift, was Gott machen möchte, was er vorhat. Wer nicht gerade ist und aufrichtig, meine ich, und ehrlich, der bläht sich auf. Und im Habakuk heißt es, wer sich aufbläht, in dem ist seine Seele nicht mehr, dieses Aufgeblasen. Gott sticht da in diesen Luftballon rein und die Luft geht aus. Gott weiß, wie er dir und mir die Luft rauslassen kann, wenn wir so richtig aufgeblasen sind. So, ich bin so ein Heiliger, ich bin so ein Frommer, ich bin so ein Gerechter, ich bin so ein Guter, ich bin so ein Anständiger. Und dann lässt der Herr uns die Luft raus. In dem Moment, wo wir glauben, wir sind perfekt, zeigt er unsere Unebenheiten und Unvollkommenheiten. Wer ungläubig ist, der bläht sich immer auf. Du musst nur zugucken. Wer ungläubig ist, der wird immer aufgebläht und bläht sich immer noch mehr aus, denn seine Seele ist ja nichts, das ist alles nur Luft und leerer Raum. Und Gott mag aufgeblähte Menschen nicht. Vater, ich danke dir, dass ich das tun darf und das tun darf und das tun darf. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da drüben um die Ecke, der Zöllner. Und wer ging gerechtfertigt aus dem Tempel? Der Zöllner und nicht der andere. Wenn du vor Gott bestehen willst, bläh dich nicht auf, mach genau das Gegenteil, verkrüme dich, werde ein Krümel in der Gegenwart Gottes, werde ganz klein und ganz bescheiden. Also wenn du von Gott etwas erreichen willst, der Zöllner schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Also ich habe so viel Dreck am Stecken, ich bin so ein verdorbener Mensch, ich kann gar nicht sagen, ich faste, ich bete, ich gebe den Zehnten, ich mache das alles gar nicht, was der da macht. Und er schlug in sich, also verkrümle dich, verkrieche dich und du wirst sehen, was dann passiert mit deinem Leben. Habakuk Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, der Gerechte bleibt am Leben wegen seiner Treue, wegen seiner Demut, wegen, ja, dass er von der Gnade Gottes abhängig wird. Der Gerechte bleibt am Leben, weil er sich an Gott hält und weiß, also vor Gott kann ich sowieso nichts vormachen. Da hört mein Theater auf. Weißt du, wir können Menschen so viel vormachen, aufgebläht. Aufgebläht. Gott mag das Aufgeblähte nicht. Gott mag Sauerteig nicht, bläht auch auf. Gott mag das alles gar nicht, dieses fromme Aufgeblähtsein, das Vermessene, das Übermütige, das platzt und dann gibt es einen großen Knall. Und er mag den Demütigen, dem schenkt er Gnade. Bleibe also ruhig in kritischen, schwierigen, spannungsreichen Zeiten. Bleibe ruhig, wenn die anderen aufgeblasen sind und aufgebläht sind. Bleib ganz ruhig. Lass die singen, lass die jodeln, lass die jubeln, lass die jauchzen, lass die kraktieren, lass die Theater machen. Bleibe ruhig. Also da beginnt die wahre Ruhe. Bleibe ruhig. In Habakuk Kapitel 2, Vers 5 lesen wir, der Reichtum ist trügerisch. Also reg dich nicht auf, wenn der Reiche immer reicher wird und der Arme immer ärmer wird. Und wir sind in einer Zeit, wo die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Bleibe ruhig. Geh nicht auf die Barrikaden. Protestiere nicht. Gott hat nichts übrig für Protestanten, die immer protestieren und rebellieren und so weiter. Je mehr du rebellierst, desto schlimmer wird es für dich, nicht für die anderen. Für dich. Wer hochmütig ist, der kommt nicht ans Ziel. Also der Reiche, der berauscht sich nur in seinem Reichtum, der bläht sich auf. Bleibe ruhig. Bleib auf dem Teppich. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Unser deutscher Kaiser war im Lobetal, besucht so ein paar Geisteskranke. Und da kommt im Garten, da hackt einer und dann klopft er auf die Schulter und sagt, wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin Friedrich, der, und erzählte da alle möglichen Namen, die er hat, auf. Und der Mann hackt weiter, stört sich nicht. Dann sagt, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Kaiserskönig und so weiter, Wilhelm, Friedrich und dergleichen. Dann hackt er weiter. Und das dritte Mal klopft er wieder auf die Schulter. Er wollte sich da vorstellen, dass er Kaiser Wilhelm Friedrich und so weiter der Große ist und der Herrliche und der Mächtige ist. Und dann richtet er sich der Doofe auf von seiner Hacke und sagt, Bruder, beruhige dich. Es hat bei mir genauso angefangen. Das hat bei mir genauso angefangen. Beruhige dich. Also, was nützt denn dem Kaiser die ganzen Namen? Unser von Gutenberg hat 28 verschiedene Namen. Was nützt ihm der ganze Zirkus? Er kann nur bei einem Namen gerufen. Dann weiß er nicht, bei welchem Namen er kommen soll, der gute Mann. Das hat genauso bei mir angefangen. Das Aufgeblasene. Der ist auch nur Mensch. Der ist auch nur von der Gnade Gottes abhängig. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Sei nicht neidisch auf die Reichen. Ärgere dich nicht über die Kapitalisten, die Banker, die jetzt Haufen und riesige Bonuszahlungen bekommen. Reg dich nicht auf über die Leute. Es gibt auch noch andere Zeiten oder es werden auch noch andere Zeiten kommen, wo dann alle vor Gott stehen und die werden nackt und bloß und jämmerlich und elend sein. Das Blatt wird sich mal eines Tages wenden und die andere Seite wird dann gezeigt. Und wir gehen alle auf die Ewigkeit zu und diese Systeme hören eines Tages auf, die gibt es nicht mehr. Wo sind die alten Römer, wo sind die alten Griechen, wo sind die alten Juden, wo sind die Babylonier, die Syrer, wo sind die Ägypter, wo sind sie alle? Da findest du ein paar Mumien, vertrocknete Gebeine, vertrocknete Haut oder irgendwelche Reste alter Kulturen, aber ihre Sprachen spricht man nicht mehr, ihre Münzen gelten nicht mehr, nichts. Ihre Worte sind verhallt, keiner glaubt ihnen mehr und so weiter. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst? Deshalb bläh dich nicht auf. Du brauchst keine Pyramide und keinen Turm. In der Ewigkeit, da kommt alles von Gott. Dort ist der Herr, dort hat er das Sagen. Und Habakkuk 3, wenn du siehst, dort sieht die Welt ganz anders aus. Dort ist Gott der Handelnde in Kapitel 3. Dort hat Gott das große Sagen, das letzte Wort. Wir leben auf die Ewigkeit zu. Und Habakkuk hofft auf Gott, auf den gerechten Gott. Und Gott ist ein gerechter Gott, der nichts durchgehen lässt. Und die Botschaft hier, halte aus in schwierigen Zeiten, bleib ruhig in schwierigen Zeiten, reg dich nicht auf über wen auch immer, dein Nachbar, reg dich über niemand auf. Das Ding wird mal anders werden. Und dort, in Habakkuk Kapitel 3, da hofft der gute Mann auf Gott. Habakkuk heißt Umarmung. Ich bin von Gott umarmt, von Gott umgeben, von Gott umhüllt. Von allen Seiten umgibt er mich. Das ist Habakkuk, Umarmung. Wenn Gott dich in den Armen hält, so wie ein Baby, das ist das wunderbarste Gefühl, das ein Mensch hier haben kann, Geborgenheit. Und er schreibt hier, ich bin von Gott umgeben. Der Prophet ist zwar erschrocken über die sündigen Juden und sagt, eigentlich sollte mit den Leuten schon längst gar aus sein, die sollten gar nicht mehr geben. Aber Gott hat sie noch nicht bestraft. Denn der Tempel steht noch, der Gottesdienst ist alles da, da läuft alles wie gewohnt weiter. Vielleicht regen wir uns auch manchmal auf, also das sollte mal so richtig knallen. Aber was passiert? Es geht noch besser weiter. Die Priester sind noch ungerechter, noch korrupter. Und die kassierenden Armen ziehen das Fell ab und so weiter. Und Herr, strafe doch, aber wo ist deine Strafe, wo ist deine Gerechtigkeit? Du fragst dich manchmal, wo ist die Gerechtigkeit, wo ist der Gott Israels, der gerechte Gott? Und Habakkuk ist erschrocken, warum sie noch ungestraft das Übel treiben können. Warum die Heiden machen können, was sie wollen, diese Babylonier, die jetzt kommen, die können machen, was sie wollen und so weiter. Und die kommen, um Israel zu bestrafen. Warum lässt Gott das alles zu? Warum muss der Gerechte so viel leiden? Der Prophet weiß, egal was passiert, ich bin in Gottes Hand. Und Brüder und Schwestern, das ist das Wichtigste, dass wir wissen, in kritischen Zeiten, in schwierigen Zeiten, ich bin in der Hand Gottes, von Gott umarmt, Habakkuk. Von Gott umarmt, von Gott umgeben, von Gott ummauert. Du bist von Gott umarmt. Ich werde dich nicht lassen. Ich halte dich. So wie sich die Mutter ihres Kindes erbarmt, so erbarme ich mich deiner. Er weiß, er ist von Gott geliebt, egal was passiert. Und du solltest auch als Kind Gottes wissen, egal was in deinem Leben auch alles passiert und zustößt, was alles auf dich zukommt, du bist von Gott umarmt. Egal wie du tief fällst, egal was auf deinem Leben zustößt, du bist von Gott umarmt. Gott ist dein Prellbock. Gott ist dein Schild. Und bei Gott muss alles abprallen. Ganz besonders in der schwierigen Zeit deines Lebens, bei Gott, in seiner Gegenwart, Kapitel 2, Vers 20 von Habakkuk, da schweigt alle Welt, da muss alles still sein und Mund halten, kann dich nicht berühren, dich nicht aufregen, dich nicht aus der Fassung bringen. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, von Gott umarmt bist, schweigt alle Welt, da gilt nichts mehr von dieser Welt. Wenn Gott dich mal in seiner Hand hält, kann dich niemand aus seiner Hand reißen. Paulus sagt, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendeine andere Kreatur. Dort ist alles Irdische vorbei in der Hand Gottes, in dieser Umarmung Gottes. Wenn Gott dich von allen Seiten mal umgibt und du vom Gott, vom Herrn, von seiner Gegenwart und Herrlichkeit eingehüllt bist, da hat das Irdische nichts mehr zu sagen. Es kommt der Tag, wo das Irdische vorbei ist. Deine Erschütterungen, deine Krankheiten, deine Leiden, deine Anfechtungen, das wird alles vorbei sein. Das ist alles nur irdisch. Drüben gibt es sowas nicht. Dort hat das Irdische nichts zu sagen. So wie jetzt das Himmlische wenig für den ungläubigen Menschen zu sagen hat, hier auf dieser Erde, genauso wenig hat das Irdische drüben was zu sagen. Ja, die da unten, die Irdischen, so wie wir jetzt von den Außerirdischen sprechen, so die Irdischen. Dort sind die Leiden dieser Zeit nichts wert, der ganze Stress. Dort ist alles nur still und ruhig und gelassen. Dort gibt es keine Ankläger mehr, die auf dich mit dem Finger zeigen. Du bist erlöst von allen Anklägern, allen Verleumdern, von jeder Verdammnis. Du bist erlöst, das ist großartig. Da ist der Teufel nicht mehr da. Der ist irgendwo in der Hölle und schmort. Aber du kannst jubeln und sagen, im Angesicht meiner Feinde hat er den Tisch gedeckt und ich genieße da das, was er mir vorbereitet hat. Dort in der Gegenwart Gottes gilt eine andere Ordnung, sind andere Gesetze. Dort ist ein anderes System, dort gilt eine andere Währung. Und dort gilt das, was ihr einem der Geringsten hier unten getan habt, das wird ganz groß ausgezahlt. Was ihr einem der Geringsten seiner Brüder getan habt. Dort in der Gegenwart Gottes ist Gott der Handelnde. In Habakuk Kapitel 3, Vers 2, das, was früher war. Und dann umschreibt er das, was früher war. Wie Gott früher Israel führte und so weiter. Da kommen die Urzustände wieder. Das, was früher war. Wie Gott Israel in der Wüste versorgte, um Israel kämpfte, Israel umhüllte mit der Wolkensäule, wie er Israel 40 Jahre mit Manna versorgte, dieser Urzustand kommt, wenn die Zeit der Wüstenwanderung deines Lebens vorbei ist. Und dann heißt es Kapitel 3, Vers 3, wie ist es der, oder wer ist das, der aus Themen, aus Edom kommt? Wer ist es? Da kommt, und wie ist Gott gekommen dort auf dem Berg Horeb, auf dem Berg der Offenbarung des Gesetzes, am dritten Tag, 2. Mose 19, 16, am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Gott wird wieder gewaltig und mächtig, wie in früheren Zeiten, wie am Anfang der Schöpfung. Wer ist das? Schwere Wolken lagen über den Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk begann zu zittern. Weil Gott macht Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Und ich sage euch, liebe Freunde, liebe Geschwister, Gott wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Weltgeschichte schreiben. Das, was war und wo die Gottlosen sagen, ja, wo ist Gott? Guck mal, schon seit 2000 Jahren predigt man von der Wiederkunft Jesu und da ist bisher noch niemand gekommen. Aber der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Das ganze Volk begann zu zittern, die Welt wird zittern, Berge und Hügel fallen über uns und bedecken uns, denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Der Tag X wird kommen. Aber jetzt ist noch Gnade. Warum? Vielleicht musst du noch ein bisschen an dir was arbeiten. Noch ein paar Hausaufgaben machen. Ich glaube, wir Christen haben noch unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und deshalb sind wir noch da. Deshalb ist Jesus noch nicht gekommen. Egal, was damals war bei dieser Gotteserscheinung auf dem Horeb. Wer ist es, der von Edom kommt und aus Themen kommt? Gott hat die Natur unter seiner Kontrolle. Oder bedient sich der Natur? Vielleicht war das ein Vulkanausbruch, ein gewaltiger Naturschauspiel oder Berggewitter. Aber auf jeden Fall ist er erweckt so eine Furcht. Wenn Gott den Planeten Erde betritt, wenn Gott wiederkommt auf seinen Plan, in seinem Urzustand, wenn alles wieder zum Ende zurückkommt, da werden wir verblüfft sein, was dann passiert. Kapitel 3, Vers 3 im Habakuk. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Also wenn Gott kommt, ist die Herrlichkeit da. Sein Ruhm bedeckt die ganze Erde. Sein Licht überstrahlt alles. Wenn einmal das Licht Gottes kommt, dann siehst du nicht mehr diese dunklen Schatten deines Lebens. Und jetzt spielt sich unser Leben mehr im Schatten wie im Licht. Wir erleben so viel Negatives. Lass dich von deinen Schwierigkeiten dich nicht beherrschen. Wenn der Herr kommt, wenn das Reich Gottes kommt, deshalb beten die Christen ja ein, ja aus, und zwar so oft wie nur möglich. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wenn Gott erscheint und er auftritt und in Aktion kommt, wenn Gott einmal anfängt zu arbeiten, und ist es gut, dass er noch nicht arbeitet. In aller Liebe. Wir wünschen, dass Gott arbeitet. Aber wenn Gott arbeitet, dann räumt er nämlich radikal auf. Und weißt du, wo er da aufzuräumen anfängt? Du wirst erschreckt sein am Volk Gottes. Das Gericht fängt am Volk Gottes an. Bei dir und bei mir. Da beginnt er bei mir als erstes aufzuräumen, bevor er bei dir anfängt. Dann sagt er, das ist nichts und das ist nichts und das ist, Johannes, das muss raus und das muss her. Und was glaubst du, wie Gott dann alles bei uns auf den Kopf stellt, wenn er anfängt, bei uns zu arbeiten? Da heißt es, Kapitel 3, Vers 6, da zerbersten die ewigen Berge, da versinken die uralten Hügel, da geht alles in sich zusammen, klappt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Das sind Ausdrücke einer kosmischen Katastrophe. Bleibe ruhig in diesen Zeiten. Wenn diese Dinge geschehen, die Bibel sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich. Da musst du also nicht zittern und sagen, oh, was kommt jetzt? Wenn ein Komet auf die Erde zurast, dann musst du nicht gleich auf die Knie gehen und sagen, oh Gott, die Welt geht unter. Nein, dann musst du laut Halleluja rufen, Maranatha, mein Herr kommt. Und der Herr kommt, und wer wird dieses Standbild des Nebukadnezars, das ist dieser Weltreiche, in Schutt und Asche klopfen? Und da wird nichts mehr von Deutschland und nichts mehr von Amerika und nichts mehr von Russland und nichts mehr von China und nichts mehr von irgendeiner Supermacht übrig bleiben. Die werden alle zerstreut in alle Winde. Und er wird ein ewiges Reich aufrichten ohne Ende, und zwar ohne Menschenhand. Geschwister, wir brauchen da nicht irgendwie Politik machen. Das Reich Gottes kommt ohne Menschenhand. Diese uralten Berge zerbarsten, Berge und Hügel fallen über uns. Psalm 90, Vers 2, ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall und so weiter, bist du, oh Gott, da gewesen. Das Uralte kommt wieder, der Uralte, der Ewige. Und du kannst mitten in diesen kosmischen Katastrophen ganz gelassen sein. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, wer kommt, mein Herr. Die Herren dieser Welt gehen, aber mein Herr, Maranatha, er kommt. Das ist ruhig bleiben in kritischen und schwierigen Zeiten. Nicht nur das, was für Mittel, was für Baldrian oder was für eine Dosierung, wann Beruhigungsmittel brauche ich. Nein, da brauchst du kein Morphium, da brauchst du gar nichts. Der Friede Gottes ist, was uns ruhig macht. Der Uralte, ehe die Berge wurden, der kommt, der vor den Bergen war. Psalm 90, Vers 1. Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Das, was für Abraham gut war, für Moses gut war, für die Propheten gut war, für die Kinder Gottes gut war, das ist für dich und für mich von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, du warst unsere Zuflucht für und für. Und du kannst mitten in diesem ganzen Turbulenzen der Endzeit ganz ruhig und gelassen sein. Du kannst sagen, so lass uns jetzt mal Kaffee trinken zuerst mal. Geschwister, wir werden die Welt verblüffen. Wir werden gar nicht mehr beten wie vorher. Wir werden nicht mehr dies oder jenes tun. Wir werden ganz gelassen sein. Wir wissen, unser Herr kommt. Unsere Erlösung naht sich. Je kritischer, je schwieriger die Zeit wird, desto näher sind wir der Erlösung. Je mehr wir bedrängt werden, je mehr wir in die Enge getrieben werden, wenn wir von allen Seiten eingekeilt sind und nicht mehr rauskommen wie die Israeliten, dann wird Gott ein Wunder tun mitten durchs Meer. Wie für Israel. Von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht hast du Wunder getan. Die ganzen Erschütterungen dieser Endzeit können dir nichts anhaben, wenn Gott bei dir ist. Die können dir nichts anhaben. Du hast so einen dicken Panzer. Das merkst du gar nicht, dass was passiert ist. Wir haben mal in Süddeutschland in der Teestube, wir haben eine Teestube im Keller gehabt und haben wir gebetet wie die Weltmeister. Oh, wir haben Gott gelobt und gepriesen. Und als wir fertig sind, rausgehen, stehen alle Leute auf der Straße. Ich sagte, wo kommen Sie her? Er sagte, sagen wir aus dem Haus. Haben Sie nicht gemerkt, es war ein Erdbeben? Aber wahrscheinlich haben wir so gebetet, dass die Erde gewebt hat. Ich weiß es nicht. Also wir haben das gar nicht einmal gemerkt. Wir waren so in Gott, dass wir nicht einmal gescheckt haben, dass draußen ein Erdbeben stattgefunden hat. Und genau so ist es. Du wirst so in Gott sein, du wirst es gar nicht merken. Und wenn dann irgendeine Katastrophe geschieht, dann wirst du nur hinweggerafft. Du wirst überkleidet. Du lässt das Alte hier und du ziehst das neue, ewige, himmlische, göttliche Gewand an. Gott kämpft um den Planeten Erde. Der Teufel hat verloren und Jesus muss wiederkommen, um den Teufel endgültig auszumachen. Habakkuk Kapitel 3, Vers 13, du ziehst aus, um dein Volk zu retten und deinen Gesalbten zu helfen. Du ziehst aus, Gott. Es ist so wichtig, dass du das weißt, Gott ist unterwegs, um diesen Planeten Erde zu erlösen von dem Bösen. Die Unterdrücker können noch so viel lachen und noch so viel spotten und so weiter, ihre Tage sind gezählt. Kapitel 3, Vers 14, sie freuen sich schon voll Übermut, in ihren Versteckten den Armen zu fressen. So sind die teuflischen Menschen. Sie freuen sich schon und ihnen läuft schon Saft im Mund zusammen. Die Christen werden wir fressen. Aber ich sag dir, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ihr Mund wird voll Lachens sein, heißt es in der Bibel. Der Teufel, der freut sich schon. Die kriege ich noch alle. Da wird kein Mensch mehr selig werden in der Endzeit. So heißt es ja von diesen ganzen Turbulenzen. Da wird es so schwierig sein. Menschen, die nicht in Gott verwurzelt, in Gott verankert sind, die werden es nicht schaffen. Aber um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Es wird zack, zack, zack und alles vorbei sein. So schnell werden wir gar nicht gucken können. Die Gottlosen, die freuen sich schon in ihren Verstecken. Ich werde den Armen fressen von wegen. Ich werde den ausrauben. Ich werde den vernichten. Ich werde den vertreiben. Ich werde dem schaden. Nein, nichts. Der Herr wird kommen und die Seinen wegschnappen. In der Bibel heißt es, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Da kreist es jetzt schon inzwischen. Die Geier kreisen und die Geier werden im Sturzflug hinwegschnappen. Da wird von dir und mir nichts mehr übrig bleiben in dieser Welt. Und dann wird der Teufel gaffen und gucken und die Ungläubigen werden gaffen und gucken und die Übeltäter werden gucken und gaffen. Wo sind die geblieben? Die sind abgefahren in den Himmel. So wie Elia mit dem feurigen Wagen in den Himmel fuhr, so werden die letzten Kinder Gottes, die letzten paar übrigen, die noch übrig waren bis zum Schluss, die werden hinweggeschnappt. Ich mache mir manchmal Gedanken, warum sterben so viele Gläubige jetzt in der letzten Zeit? Ich kenne so viele Gläubige, da kriege ich eine Todesanzeige nach der anderen. Liebe Gotteskinder, der Herr sammelt jetzt schon die Erlösten. Der Herr sammelt jetzt schon die Erlösten. Einer nach dem anderen geht nach Hause von den Heiligen. Und wir, die wir noch leben, wir werden denen nicht zuvorkommen, wir werden hinweggeschnappt. Stell dir mal vor, plötzlich du arbeitest, frisierst da jemand oder wäschst gerade jemand den Kopf oder putzt gerade die Schuhe irgendjemand oder reichst über die Theke deine Medizin oder dein kassierst gerade das Geld und plötzlich bist du weg. Der Herr wird die Seinen holen, Entrückung, der Tag X. Der Tag X wird kommen, Leute. Und die Gottlosen, die freuen sich schon voll Übermut, die reiben sich schon die Hände und sagen, der ist mir ausgeliefert. Du bist nicht dem Teufel, dem Argen ausgeliefert, du bist Gott ausgeliefert. Und wenn du Gott ausgeliefert bist, kannst du nicht den anderen auch noch ausgeliefert sein. Entweder denen oder uns. Die Stunde der Wahrheit wird kommen. Und von daher versteht man Habakkuk 3, Vers 16 erst richtig. In Ruhe erwarte ich den Tag. Du musst nur in Gott sein. In Gott gegründet, in Gott verankert und so weiter. Dann kann kommen, was da will. Zwar ist noch nichts zu sehen, Kapitel 3, Vers 17. In Ruhe erwarte ich den Tag. Ach, mir wäre es so lieb, wenn es jetzt passieren würde, während des Gottesdienstes. Aber ich muss warten, muss Geduld üben. Zwar ist noch nichts zu sehen. Und da ist die Rede, da ist nichts von der Ernte da, da gedeiht noch nichts, da ist noch nichts gewachsen und erwachsen, da ist noch nichts in Sicht. Also da ist nichts in Sicht und dennoch, in Ruhe erwarte ich den Tag. In Ruhe, ohne Aufregung, ohne Spannung. Ich erwarte den Tag. Der Zahltag wird kommen, der Tag der Abrechnung wird kommen, der Tag der Wiedergutmachung, der Wiederherstellung wird kommen. Denn dieser Tag muss kommen, damit du wieder in das hineinkommst, was dir geraubt, gestohlen und zerstört wurde. In Ruhe kannst du auf die Stunde Gottes warten. Das ist guter Glaube. Du musst dich nicht aufregen. Geschwister, wir müssen uns nicht aufregen der Dinge, die da passieren und sagen, um Himmels Willen, was werden wir essen, womit werden wir uns kleiden, wo werden wir da oder uns, wo werden wir unterkommen? Nach dem allem werden die Heiden trachten. Kinder Gottes, sie wissen, wir sind in Gott geborgen. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben, selbst wenn es mitten in der Wüste sein wird. Erwarte den Tag. Voll Ruhe, nicht in Aufregung. Geschwister, der Tag des Herrn sollte für uns kein schrecklicher Tag sein, sondern ein Tag des Jubels und der Freude. Der Herr kommt unser Herr kommt. Wir sollten uns auf den Tag des Herrn freuen, so wie die Kinder auf Weihnachten sich freuen. Es gibt Geschenke. Meine Wünsche werden erfüllt. Das Christkindl wird mir das und das bringen. Oder so wie du dich auf den Feierabend freust. Bei mir war es immer so, wenn ich gearbeitet habe, um 1 Uhr habe ich schon geguckt, wann ist 5 Uhr. Da habe ich die Stunden angefangen zu zählen. 5 Uhr Feierabend. Oder den Zahltag. Das war der schönste Tag, wenn man die Tüte bekommt. Ich habe noch mein Geld in der Tüte bekommen, nicht auf dem Konto. In der Tüte, dann gab es uns Verdienststreifen. Kennt ihr die, wo früher gearbeitet haben, die wissen es. Ich habe mich schon gefreut auf diese Wundertüte. Und dann genau nachgerechnet, hat er auch genau berechnet meine Stunden. Habakuk Kapitel 3, Vers 18. Ich will schon jubeln. Eigentlich, du hast noch nichts und du solltest jetzt schon jubeln. Und er sagt, ich will schon jubeln und mich in meinem Gott freuen. Selbst wenn noch nichts da ist, wenn noch nichts auf dem Tisch ist, aber du darfst schon am Tisch sitzen, du weißt, die Bedienung kommt. Es wird recht werden. Es wird alles gut werden. Ich will mich freuen und ich will jubeln. Die Vorfreude ist die größte Freude. Und eigentlich sollten wir von der Freude Gottes erfüllt sein. Die Vorfreude auf das, was kommt, wenn unser Herr kommt. Wenn er erscheint. Und er kommt, um Gericht zu halten und dir das zu geben, was du verdient hast. Und hoffentlich hast du was verdient. Nicht, dass du nachher entsetzt bist. Abzüge, 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 Abzüge. Nichts für Abzüge. Und raus kriegst du nur noch ein paar Groschen. Ich will hier eine Botschaft rüberbringen, die Gott auf mein Herz gelegt hat und mit euch teilen. Bleib ruhig in schwierigen Zeiten. Gott arbeitet nach ganz anderen Kalendern, Methoden, Systemen. Und manche Gotteskinder werden erschüttert sein. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir das nicht? Alles Abzüge, 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 Abzüge. Haben wir nicht und so weiter. Und ich möchte, dass du nicht entsetzt bist an diesem Tag X. Und dann merkst du plötzlich, mein Öl geht aus. Habe nicht eingekauft rechtzeitig, nicht vorgesorgt. Gott bereitet im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Lass es zergehen. Im Angesicht meiner Feinde bereitet oder deckt er den Tisch. Mitten im Chaos, mitten in der Opposition, im Sturm, in der Dunkelheit, im Stress, mittendrin im Kampf deckt er mir den Tisch. Was heißt das wohl? Mittendrin in unseren Feinde. Habakuk hat hier eine Vision, eine Schau. Er sieht hinter allem Sturm, hinter allem, was passiert. Er sieht Gott. Gott hat seine Finger mit im Spiel. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Er sieht also nicht die Anarchie, nicht das Chaos, sondern Gott steht dahinter. Nicht das Durcheinander, nicht dieses ganze wirre, verknäuelte Zeug. Nein, der Herr ist dahinter. Er hat das letzte Wort, der Herr. Hinter dem ganzen Streit und Knatsch und Spannung und Spaltung, der Herr steht dahinter, damit das Echte von Unechten geschieden wird, das Gute vom Schlechten. Gott arbeitet und wir merken vielleicht gar nicht mal, wie Gott an uns arbeitet, wie der da was wegnimmt und da was wegnimmt und uns erlöst von dem Argen und arge Menschen, die eigentlich nichts taugen, Menschen, die uns nur ein Ballast und ein Hindernis sind, Menschen, die uns runterziehen statt rauf befördern. Der Habakuk sieht in seiner Vision, in seiner Schau, du solltest das Buch wirklich durcharbeiten, mal durchlesen und die Kommentare vielleicht und die Referenzstellen, die da sind, auch mal nachgehen. Er sieht hinter den ganzen Spannungen, Gott steht dahinter. Gott steht hinter allem Geschehen, allen Ereignissen meines Lebens. Und wenn du weißt, mein Gott hat alles in der Hand, hat alles unter Kontrolle, kannst du ganz gelassen sein, der wird nie was falsch machen. Gott macht nie einen Fehler. Hinter seinen ganzen Problemen oder hinter den ganzen Problemen, die er so beschreibt und umschreibt, er sieht Gott, dass er dahinter steht. Gott steht hinter deinen Problemen. Nicht der Teufel, nicht die Dämonen. Gott steht. Der sagt, das muss man jetzt, diesen Fleck muss man wegradieren. Mit Ex, mit Dipex. Und da versucht er, das alles so auszulöschen und auszuradieren. Alle diese dunklen Stellen an deinem Leben. Und der Herr ist es, der so Schönheitsreparaturen an uns vollzieht, denn er will eine Braut haben, ohne Flecken und Runzeln. Aber weißt du, diese Narbe, die muss noch weg und dieser Pickel muss auch noch weg. Und der Herr arbeitet, um all diese Pickel von deinem und meinem Leben wegzunehmen. Und ich sag dir eines, wir sind so in der Pubertät und in der Pubertät haben wir lauter Pickel. Komisch, warum? Aber wir sind in der geistlichen Pubertät, wir sind in der geistlichen Entwicklung. Weißt du, wir sind so gewohnt, uns zu überpudern, zu Make-up und dann schon schön zudecken, dass man es nicht sieht. Aber der Herr sagt, und was ist mit dem Fleck da hinten? Gott arbeitet sehr intensiv. Das Vordergründige ist perfekt. Da hat doch jemand im alten Griechenland, da hat eine Götterstatue repariert oder nicht repariert, wiederhergestellt. Und was hat der Götzenbauer gemacht? Dieser Götzenbauer hat hinter, eigentlich was in diesem Pantheon, da hinten, wo sowieso kein Mensch hingeht, da hat er die Götterstatue poliert und poliert und poliert und poliert. Dann kam jemand vorbei und sagte, wissen Sie, warum machen Sie nicht vorne so einen großen Aufwand, aber warum machen Sie hinten so großen Aufwand? Dann sagt er, und diesen Satz hat er geprägt, die Götter sehen hinten, die sehen im Rücken, die Götter. Gott sieht, was im Rücken ist. Deshalb poliert Gott an deinem Rücken so stark. Und massiert an deinem Rücken, weil er weiß, wenn dein Rücken stark ist, wenn du viel verkraften kannst, wenn du viel tragen und ertragen kannst, dann ist es gut. Hinter allem steht Gott, hinter ganzem Übel, dem Bösen, dem Leid, der Drangsal, hinter den ganzen Bergen. Wir sind in der Freizeit die Stelle so groß geworden, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Punkt. Aber die meisten Leute denken, ich hebe meine Augen zu den Bergen, meine Hilfe kommt von den Bergen. Nein, meine Hilfe kommt von dem Gott, der hinter den Bergen ist. Der hinter den Bergen wohnt, auf der anderen Seite von den Bergen wohnt. Dort kommt meine Hilfe her. Ruhig in schwierigen Zeiten bleiben. Und der Herr sieht, er sieht, was mit dir, mit mir, mit uns passiert. Hinter den ganzen Konflikten in deinem Leben, Gott steht dahinter. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Denk an Bruder Hiob. Und der Herr ist derjenige, der alle Fäden in der Hand hat. Wenn du dein Leben anschaust heute, was siehst du in deinem Leben? Wer steht hinter dir? Siehst du, dass Gott hinter dir steht? Dass er die Fäden in deiner Hand hält? In seiner Hand? Kannst du da ruhig bleiben und sagen, der Herr hat es gegeben? Der Herr hat zugelassen, der Herr hat gewollt. Weißt du, wir müssen etwas von dem haben, was die Mohammedaner haben. Allah hat es gewollt. Die Christen haben das nicht mehr, die haben das verlernt. Allah hat es gewollt. Und wir sollten, Jakobus sagt, wenn wir irgendwo hingehen, wir sollten so denken, so Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. Der Allah hat es gewollt. Uns fehlt dieses Bewusstsein. Gott hat es gewollt. Gott hat es zugelassen, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht bei meinem Thema, Geschwister und Freunde. Ich komme nachher zu meinem Thema. Wer seinen Gott nicht kennt, der wird in kritischen Zeiten bestürzt sein. Wer nicht weiß, hinter mir ist Gott, er hält mich. Und deshalb, die ganze Waffenrüstung ist vorne. Schild und Panzer und Helm und die Maske da und alle diese Waffen sind vorne, so für die Angriffe zu verteidigen. Aber hinten hat der Mensch, der Ritter, keinen Schutz. Eigentlich im Rücken hat er gar nichts. Kein Schild, kein Panzer, nichts. Und so ist auch im Geistlichen. Der einzige Schutz, die einzige Verteidigung für dich im Rücken ist dein Gott. Du selbst und sonst niemand vielleicht. So viele sind, wenn sie ihren Gott nicht kennen, sind bestürzt. Also was habe ich verbrochen? Ich muss also ganz furchtbarer, schlechter Mensch sein. Wenn das Schlag auf Schlag solche Hiebe auf mein Leben einstürzen und Gott so einschlagen muss und verlieren die Fassung, die Krise überlebe ich nicht mehr, findet keine Ruhe und keinen Schlaf mehr. So viele Gotteskinder sind verzweifelt. Warum passiert mir sowas Furchtbares? Wer seinen Gott nicht kennt, der sieht ihn nicht. Habakkuk 3, Vers 3. Er sieht seine Hoheit nicht. Er sieht nicht, wie Gott alles überstrahlt, wie Gott alles überdeckt, wie Gott alles einhüllt, wie Gott alles erfüllt, wer alles in allem ist. Deshalb, du bleibst in schwierigen, kritischen, komplizierten Zeiten ruhig, wenn du deinen Gott sehr gut kennst. Nicht nur gut kennst, sondern sehr gut kennst. Sehr gut kennst. Wenn du mit ihm verbunden bist, auf Gedeih und Verderb. Wenn du über deinen Gott gut informiert und aufgeklärt bist. Die meisten Leute haben ein falsches Gottesbild und Gott möge uns vergeben, dass wir solche falsche Bilder uns irgendwo eingeprägt haben. Von der Kirche, von der Tradition, von unserer Erziehung. Wir haben ein falsches Gottesbild. Wenn du von Gott informiert bist, was los ist, dann wirst du nicht erschüttert sein. Der Apostel Paulus, und jetzt komme ich zu ihm zurück wieder kurz. Der Apostel Paulus ist so entsetzt, warum muss ich so viel leiden? Eine Ohrfeige nach der anderen. Aber ich sage dir eines und jetzt ein Stückchen von dem, was ich sagen wollte. Du bekommst das, was du verdienst. Ich weiß, keiner kann Amen sagen, aber ich sage dafür Amen. Wir bekommen, und das ist diese Information, die ich weitergeben möchte, wir bekommen immer nur das, was wir verdienen. Und Gott sagt diesem Bruder Paulus, lass dir jetzt an meiner Gnade genügen, mehr nicht. Du bekommst jetzt, Bruder, die Schläge, die du anderen ausgeteilt hast. Du bekommst die Steine, die du auf andere geworfen hast. Und meine Kraft, die bei denen mächtig war, ist jetzt auch bei dir mächtig. Stephanus, Apostelgeschichte 7, da ist seine Geschichte. Da war Paulus war der Auslöser für diese Steinigung. Das war auch der Grund für die Bekehrung von Paulus, Apostelgeschichte 7. Er sieht den Himmel offen. Er sieht Jesus sitzen zur Rechten der Majestät des Herrn. Sein Angesicht leuchtet wie das Angesicht eines Engels. Und das hat den Paulus wahnsinnig gemacht. Was dein Bruder Stephanus konnte, Saul, das musst du jetzt auch lernen. Den Himmel offen sehen, Jesus zur Rechten der Majestät Gottes sehen. Und dein Angesicht muss jetzt mittendrin im Leid leuchten wie das Angesicht eines Engels. Wenn der das konnte, musst du es auch können. Wenn du von anderen das verlangt hast, musst du es auch jetzt praktizieren. Verstehst du jetzt deinen Bruder Saul Stephanus? Kannst du jetzt mit ihm mitfühlen, wie er sich gefühlt hat? So wunderbar, wenn so ein Brocken nach dem anderen auf ihn geworfen wurde und du der Erste warst, der den Stein geworfen hat? Kannst du dich jetzt in seine Lage hineinversetzen? Wenn dir Schwieriges zugemutet wird, dann musst du dich fragen, was habe ich denn verbrochen? Wo bin ich irgendwo schuldig geworden? Und bitte entsetze dich jetzt nicht, was ich jetzt aufarbeite und was aufarbeiten möchte. Frag dich, wo und wem habe ich solche Schwierigkeiten zugefügt, wie sie mir passieren? Wo und wem habe ich solche Schwierigkeiten zugefügt? Das meiste vergessen wir. Wir vergessen nicht, was uns zugefügt wurde, aber wir vergessen, was wir anderen zugefügt haben. Paulus hat es vergessen. Und der Herr muss ihm sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, bet nicht so viel, es nützt dir sowieso nichts. Da kommst du sowieso nicht raus. Du musst jetzt lernen, diese Lektion. Das sind deine Hausaufgaben. Du musst dich fragen, wem habe ich das Leben so schwer gemacht? Wem habe ich, wenn du nachts nicht schlafen kannst, sei ganz ehrlich, wem hast du den Schlaf geraubt in deinem Leben? Wem hast du so viele schlaflose Stunden bereitet? Wir denken, wir leiden ungerecht. Es gibt kein ungerechtes Leiden. Wir leiden mit Recht. Die Schächer, die am Kreuz hängen, die sagen, wir bekommen das, was wir verdient haben. Der hat nichts gemacht. Wir kriegen, was wir verdient haben, obwohl der auch nichts, keine großen Verbrecher waren. Wir denken, das, was mir passiert, das ist eine Zumutung Gottes. Was denkt sich der Herrgott im Himmel, dass er mir solche Dinge zulässt? Aber frag dich, wo hast du jemand etwas sowas zugemutet, was dir zugemutet wird? Da bist du ruhiger, stiller. Also Gott hat mich gelehrt im Laufe der Jahre meines Dienstes, sich an seiner Gnade genügen zu lassen. Und dass ich still bin und sage, guck mal Johannes, da warst du so und so, jetzt passiert dir so und so. Was du siehst, das erntest du. Wo habe ich jemanden in solch eine Situation hineingebracht, wie ich jetzt drin stecke? Überleg einmal. Lassen wir uns mal ein bisschen anders denken. Wo haben wir jemand so zugesetzt, dass er die Arbeitsstelle verloren hat? Lass uns darüber nachdenken. Wo sind andere wegen mir oder dir oder uns in Armut geraten, sich verschuldet? Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen? Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die ist jetzt schon im Himmel beim Heiland, kann ich ruhig reden. Also immer am Monatsende, Pastor, bitte mit mir, ich weiß nicht, wie ich die letzte Rate bezahlen kann. Ich kann die Miete nicht bezahlen, ich kann das nicht mehr bezahlen, ich kann gar nichts mehr bezahlen. Gut, habe ich gebetet. Nächsten Monat der gleiche Zirkus. Und dann habe ich gemerkt, die Schwester ist bei Quelle Kunde, beim Neckermann Kunde, beim Otto Kunde, beim allen möglichen Leuten Kunde und alles auf Raten, dass ich gesagt habe, lieber Gott, hilf doch, dass die Schwester sich ein bisschen Vernunft hat und nicht alles auf Raten kauft und dann nicht bezahlen kann. Und ich habe gerichtet. Also ich habe ihr nicht gesagt, Schwester, du bist dumm, aber ich habe gedacht, dass sie dumm ist. Und weißt du, was mir passiert? Ich ziehe aus einer Wohnung, kriege meine Kaution nicht zurück und die Küche ist bestellt und die Küche ist schon eingebaut und so weiter. Und dann kommt die Forderung und ich kann nicht bezahlen. Wir werden gemessen, wie wir andere messen. Und ich habe zuerst gedacht, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Bis Gott zu mir gesagt hat, wie hast du über die Schwester gerichtet? Guck mal, jetzt kannst du sehen, wie es war. Du kannst nicht bezahlen. Und stehst blank. Und nur weil ein kleiner Kratzer da war, hat er die ganze Kaution zurückbehalten. Nur in der Tür, eine kleine Kratzer in der Tür. Wo ist wegen dir oder mir oder uns jemand krank geworden? Wo haben wir jemanden gekränkt? Wo ist jemand wegen dir ledig geblieben? Aus welchen Gründen auch immer so hingehalten, dass ja, wir verloben uns, wir werden heiraten und du hast bis heute nicht geheiratet. Und denkst auch nicht einmal am geringsten, dass du heiraten wirst. Wo haben andere wegen dir ihren Partner verloren, Ehescheidung, ausgespannt? Das sind Geschichten. Die sind nicht aus dem Himmel und aus der Luft gegriffen, die sind da. Und du wunderst dich über so manche Hypothek, die abgetragen wird und die gar nicht abgetragen werden kann unter Umständen. Wo sind andere wegen dir geschieden worden? Wo sind andere wegen dir in Schulden geraten? Wo sind andere wegen dir vielleicht verstümmelt worden? Wo sind andere wegen dir verurteilt, gekündigt worden oder was weiß ich alles? Du bist Schmiere gestanden und ja. Wo sind andere reingezogen in Sachen, die sie gar nicht eingebrochen haben? Und jetzt wunderst du dich, warum werde ich ständig reingezogen? Bis wir gelernt haben. Vielleicht betest du auch dreimal, lieber Gott, nimm das weg von mir. Wo haben wir anderen die Ruhe geraubt? Wo sind andere wegen uns Alkoholiker geworden? Was, trink, ein kleiner Schluck. Wo sind andere süchtig wegen uns geworden? Wo sind andere wegen dir vielleicht zu Ehebrechern geworden? Nur weil du unzüchtig dich angezogen hast? Wo sind andere durch dich zur Sünde verführt worden? Wo hast du anderen Ärgernis gegeben? In der Bibel sagt, wehe einem Menschen, dem du ein Ärgernis gibst, diesen Kleinen ein Ärgernis gibst, der wäre besser, du wärst gar nicht geboren oder die wäre ein Stein um den Hals gehängt und du wärst ins Meer geworfen. Das hat Jesus gesagt übrigens. Steht nicht im Alten Testament, im Neuen Testament. Wo hast du anderen Ärgernis gegeben? Wo hast du andere kritisiert? Und jetzt wunderst du dich, Mensch, ich werde ständig kritisiert, die nörgeln immer an mir rum. Du kriegst nur das zurück. Wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald raus. Mein Vater hat immer so schöne Lektion mir erteilt, immer wieder, Johannes, du zeigst mit einem Finger auf anderen und drei Finger zeigen auf dich zurück. Paulus hat dreimal gebetet, Herr, nimm doch das Zeug weg von mir. Aber es geht nicht. Wo hat jemand wegen dir abgetrieben? Wo ist jemand wegen dir zum Mörder geworden? Wo ist wegen dir jemand vielleicht zum Dieb geworden? Wegen dir? Wo hast du vielleicht jemanden bestohlen oder belogen oder missbraucht, manipuliert? Und jetzt wunderst du dich, ich werde ständig manipuliert. Du bekommst dreimal zurück, was du anderen zugefügt hast, bis du gelernt hast, an seiner Gnade zu genügen und sagen, mir geschieht's recht, ich kriege nur das, was ich verdiene. Mir ist zwar die Sünde vergeben, und ich sagte grundsätzlich, die Sünde ist vergeben, aber du musst es spüren an deinem eigenen Leib, wie das sich so anfühlt. Wie wunderbar sich das so anfühlt. Hast du vielleicht jemanden vergewaltigt? Hat sich jemand wegen dir versündigt, in welcher Form auch immer? Hast du jemanden beleidigt? Das macht man sowieso nicht, aber irgendjemand gekränkt und deswegen hat er Geschwüre? Wo hast du jemand seinen Ruf geschädigt? Das geht ganz schnell. Nur ein Gerücht verbreiten in der Welt und das kannst du nicht mehr zurückholen. Dann kannst du nachher beten, Herr, hilf, dass das nicht mehr weiter gärt und arbeitet. Wo hast du jemand ein Herz gebrochen? Sehr viel. Oder Herzeleid zugefügt, das Leben schwer gemacht. Wo hast du irgendwo dein Versprechen nicht eingelöst? Und jetzt wunderst du dich, die Leute versprechen mir und die halten nichts. Es zahlt sich alles zurück. Gott sagt, meine ist die Rache. Gott sorgt dafür. Und ich trete nachher auch den Beweis dafür an. Wo hast du jemanden enttäuscht, verärgert, verletzt? Wo haben Leute für dich umsonst gearbeitet? In der Bibel ist es eine ganz schlimme Sünde, wenn Leute für dich arbeiten und du ihnen nicht ihr Lohn gibst. Jede Arbeit ist seines Lohnes wert. Du hast geputzt, du hast nicht einmal Dankeschön übrig gehabt. Und es wundert dich, die Leute danken dir nicht mehr für deine Arbeit und nehmen so selbstverständlich alles. Wo schuldest du irgendjemand Geld? Weil du sagst, wer kann überhaupt noch selig werden? Guckst ganz entsetzt mich an. Aber das ist wichtig. Weißt du, und du sagst, also der zahlt mir kein Geld und der zahlt mir sein Geld nicht zurück und der gibt mir sein Geld. Aber die Frage ist, wo schuldest du irgendjemand? Die Zahlungsmoral ist heute sehr gut oder sehr schlecht. Wo hast du jemand etwas vorenthalten? Wo hast du jemand gemobbt? Mach mal sowas nicht bei uns, aber trotzdem. Aus deiner Geschichte, aus deiner Vergangenheit. Natürlich haben wir das alles schon vergessen, aber Gott vergisst nichts. Das finden wir beim Habakuk. Gott übersieht nicht. Und wir brauchen gar nicht groß beten. In der Bibel wird uns einmal gesagt vom Propheten Jeremia, in einer anderen Passage, aber es sind Zeitgenossen. Leute, hört auf zu beten. Ihr Israeliten, die Juden da im Tempel, hört auf zu räuchern. Eure Gebete kommen bei mir nicht an, sagt Gott. Die Tränen der Witwen und Waisen haben mich erreicht, bevor eure Gebete zu mir hochkommen. Die Tränen der Witwen und Waisen, das, was ihr Unschuldigen zugefügt habt, das verhindert unsere Gebete. Und wir sollten uns fragen, was verhindert meine Gebete? Dreimal habe ich gefleht und Gott hat es nicht weggenommen. Und du fragst dich, warum? Schon alles vergessen? Weißt du, du kannst vergessen, aber dein Leben hat alles gespeichert. Dein Unterbewusstsein hat alles gespeichert. Dein Lebensbuch in der Ewigkeit hat alles gespeichert. Das ist nicht gelöscht. Und deshalb, Gott will, dass wir diese Dinge aufarbeiten. Die sind vergeben, aber aufgearbeitet müssen sie werden. Und du musst es nachfühlen, wie das so ist. Die Uhr muss zurückgedreht werden. Und ich trete jetzt den Beweis, dass es biblisch ist, das, was ich sage. Jakob musste die Geschichte mit Esau aufarbeiten. Das, was er ihm abgeluchst hat, in guten Absichten, ich will gesegnet werden. Verstehst du, das ist keine schlechte Absicht. Ich will der Erstgeborene sein. Ich möchte privilegiert werden. Ich möchte was Besonderes erreichen. Aber dem den Segen abgeluchst. Gestohlen. Verkauft für ein billiges Linsengericht. Ihn reingelegt. Und die Frage ist, wo hast du irgendjemand reingelegt? Und so wirst du ständig, jetzt passiert es bei dir permanent, dass du ständig reingelegt wirst, wie der Jakob. Jakob wurde von seinem Schwiegervater reingelegt, der wurde von seinen Kindern reingelegt, der wurde von allen reingelegt. Und musste 21 Jahre lang nur dafür büßen, was er bei seinem Bruder Esau angestellt hat. Du büßt für etwas, was aus deiner Geschichte nicht aufgearbeitet ist. Natürlich, ich bin der Segensträger. Ich bin der Auserwählte, Gott ist der Erstgeborene. Aber alles getrickst und geluchst. Er hat seinen Vater belogen. Ich bin Esau. Ja, die Hände sind zwar von Esau, die Haare, weil er so ein Fell übergezogen hat. Aber die Stimme ist Jakobs Stimme. Er hat seinen alten, blinden Vater belogen. Und er selbst wurde von seinen Söhnen belogen. Josef hat ein wildes Tier gefressen. Hier ist dieser Gewand da. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Seine Söhne haben ihn reingelegt. Es rächt sich alles. Da kriegst du nachher Depression. Und wir fragen uns manchmal, warum kriegen wir Depression? Jakob will nicht mehr leben. Sein Josef ist von wilden Tieren gefressen worden. Er ist belogen. Der ist nicht von wilden Tieren gefressen worden. Aber weil er seinen Vater belogen hat, alle seine Jungs miteinander, 10 Stück an der Zahl. Also die Strafe kam 10-fach. Aus 10-fachen Mäulern. Die haben ihn belogen. Die Schuld muss aufgearbeitet werden. Wir denken, vergessen, vergeben und so weiter, den Gockel haben sie aufgegessen. Kennt ihr diese Geschichte? Nein, nein, vergeben, vergessen. Die Erinnerung bleibt. Und wir wundern uns manchmal, warum wir kein Siegesleben haben, kein Überwinderleben haben, keine Freude am Herrn haben und so weiter. Die Dinge müssen aufgearbeitet werden. Jesus will in unser Haus kommen. Beim Zachäus, guck mal, der Herr Jesus hat nichts gesagt, aber der Zachäus hat etwas begriffen, was viele Christen nicht begreifen. Und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich viermal zurück und so weiter. Ich mache wieder gut, so gut ich kann. Du kannst vieles nicht mehr gut machen, aber so gut es kannst, dass du ein reines Gewissen hast, dass es dich nicht mehr belastet. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Ist bei dir zu Hause auch schon Heil und Heilung widerfahren? Du wunderst dich, nachdem du Kind Gottes gewesen bist und ein paar Monate, Jahre oder Wochen gelaufen bist und dann ein Problem nach dem anderen kommt. Die Geschichte holt dich ein. Gott sagt, jetzt geht es ans Eingemachte, ans Persönliche, ans Private, an das, was früher war. Jetzt habe ich dir alles vergeben, jetzt habe ich dich gelehrt, aber jetzt will ich dich jetzt in die Schule nehmen, in meine Schule. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen aufarbeiten miteinander. Die Söhne Jakobs mussten die Schuld mit Josef, was sie angestellt haben, auch bearbeitet. Dann kommen sie, da denken sie, der Mann ist schon längst von den Ismaeliten irgendwo weiter verschachert, denn Josef gibt es nicht mehr, der existiert nicht mehr, aber der sitzt auf dem Thron und regiert. Das ist der Herr in Ägypten. Und der Herr lässt extra eine Hungersnot kommen. Gott sorgt dafür, dass die Hungersnot kam. Diese Hungersnot hätte nicht kommen müssen, wenn sie sich anders verhalten hätten. Aber Gott kriegt uns, Gott möge uns gnädig sein, klein. Da kommen sie, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Oh, unser Vater Jakob, der hat einen Bub gehabt, den hat er verloren, ein wildes Tier hat gefressen und der sitzt auf dem Thron und regiert. Er ist dieser Josef, dieser Mensch, der das wilde Tier gefressen hat. Und die merken nicht einmal, dass er das alles weiß und merkt. Aber du siehst, Josef musste seine Geschichte aufarbeiten. Er musste das alles vergessen und vergeben, was die Brüder angestellt haben, dass sie ihn da verkauft haben als Sklaven und er in die Gefangenschaft gehen musste. Und erst als er vergessen hat seine Geschichte, hat Gott ihn auf den Thron gebracht. Also wir müssen unsere Geschichte aufarbeiten. Wir müssen das Unrecht, das wir erlebt haben, unverdienterweise, der Josef hat nichts getan, er hat nur nach seinen Brüdern geguckt, er hat seine Brüder lieb gehabt, er ist nur seinen Brüdern nachgegangen. Und er musste seine Geschichte aufarbeiten, aber auch seine lieben Brüder. Und Gott kriegt sie klein. Und Gott kriegt sie auf die Knie. Und Gott bringt sie nach Ägypten, ob sie wollen oder nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Nur dort gibt es Brot und sonst nirgendwo. Die wären am liebsten nach Syrien gegangen. Aber die müssen nach Ägypten. In Jordanien gibt es auch kein Brot. In Griechenland, da kommen sie gar nicht rüber mit dem Schiff. So, und jetzt müssen sie, ob sie wollen oder nicht, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als gerade zu den Ägyptern. Und du musst spüren, was es heißt. Was es heißt, geh nach Ägypten, dort haben sie Brot. Ich habe gehört, sagt Vater Jakob, in Ägypten gibt es noch Getreide in Hülle und Fülle, dort sitzt ein weiser Mann auf dem Thron, geht und kauft bei ihm. Viele laufen den Problemen nur weg und verdrängen die Probleme, aber das zahlt sich nicht aus. Selbst wenn du es unterm Teppich kehrst und es wächst, kommt früher oder später durch. Und du musst spüren, was es heißt, verdammt zu werden, verurteilt zu werden, verdächtig zu werden, ungerecht behandelt zu werden, ausgenutzt zu werden, als Sklave verkauft zu sein. Das musst du jetzt an deinem eigenen Leib erfahren, ausgeliefert. Und dann behält der Josef jetzt nur als Zuchtmittel, einen noch als Geisel. Und wie sich alles anfühlt, wie sich alles vor sich geht. Saul von Tarsus muss genau das Gleiche an sich selbst erleben. Du sagst, ja, mir geschieht so viel Unrecht. Bruder, geh in dir. Lass dir den Spiegel Gottes vorhalten. Vielleicht hast du eins und das andere gehört heute Abend. Aber Gott wird dir Kraft geben, die Dinge aufzuarbeiten. Und unser Leben muss aufgearbeitet werden. Wenn wir das nicht hier machen, dann müssen wir spätestens, als die nächste Station ist, kurz bevor wir über den Jordan gehen, in der Todesstunde. Und dann ist es entsetzlich, nicht Weltmenschen, die haben alles vergessen. Aber ganz besonders und ganz schlimm sind, wenn Fromme heimgehen und ihre Geschichte nicht aufgearbeitet haben, was die für Todeskämpfe haben. Da stehen diese Geister und Gespenster. Oh, die denken, ich bin mit Gott in Ordnung. Ich bin mit Gott in Ordnung. Ich habe euch diese Geschichte vom Erlustegen erzählt. Erlos Degen, er ist in jüngeren Jahren, es liegt im Sterben, ist krank, wie Erweckung zu den Zulus kam. Kurt Koch schreibt in diesem Buch. Und Erlos Degen hat auch in einem der Gottesdienste bei uns mal in der Gemeinde erzählt. Und plötzlich, er liegt im Sterben und sagt, Heiland, ich komme zu dir. Und dann sagt der Heiland, Erlo, du kannst nicht zu mir kommen. Und dann zeigt und fragt der Herr, warum? Und dann zeigt ihm, der Herr zeigt ihm etwa 150 Leute, mit denen er so Techtelmechtel hatte, Streit, Knatsch, oder wie man diese Dinge so nennt. Er war Pastor. Und er hatte mit allen möglichen Leuten, dass ich irgendwelche Auseinandersetzungen gehabt. Und plötzlich stehen diese Leute da und dann sagt er, Frau, komm mal her, schreib mal die Namen auf und bring die Leute zu mir. Und er musste mit all diesen Leuten aufarbeiten. Die stehen zwischen dir und Gott, wenn wir die Dinge nicht hier aufarbeiten. Und was ist, wenn du dann plötzlich in der Ewigkeit gehst? Wenn du weißt, wegen mir ist jemand in Not geraten, weißt du, und du bist jetzt selber in einer Not, dann sei ganz still. Und sag, Herr, danke. So wie dieser Schächer, wir bekommen das, was wir verdient haben. Dann rebellierst du nicht, dann dankst du Gott für die Not, dass du jetzt durchleben kannst, diese Not austragen kannst und abarbeiten kannst. Und dann sagst du, oh Herr, vergib mir, was ich dem Jungen da oder dem Mädel oder was ich da diesem Mann oder dieser Frau Übles angetan habe. Dann weißt du, dann bekommen wir Frieden. Vergebung muss aufgearbeitet werden. Die Uhr muss zurückgedreht werden. Es muss alles ungeschehen werden, wie in uralten Zeiten, als du noch nicht gesündigt hast und von der Sünde nichts wusstest und noch gar nicht geboren warst. Die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Was liegt hinter mir? Der Rücken ist gar nicht frei. Sie haben sich keine Gedanken über ihre Vergangenheit gemacht. Der Herr hat es vergeben, Halleluja. Gewiss, die Handschrift, die gegen dich stand, ist ausgelöscht und ausgetilgt. Aber der Computer hat alles gespeichert. Dein Unterbewusstsein, der weiß alles. Und das muss aufgearbeitet werden. Der Schaden muss behoben werden. Gott lässt keine Ungerechtigkeit durchgehen. Bleibe ruhig, also wenn du Schweres erträgst. Also ich mache das für mich, das ist jetzt, was ich euch sage. Also ich habe gelernt, ich sage danke, Herr. Also ich war so du mir, so ich dir. Jetzt trage ich das aus. Jetzt stehe ich, das muss ausgetragen werden. Mir geschehe, Herr. So wie ich es anderen zugefügt habe, ich erdulde das jetzt, verkrafte es mit deiner Hilfe. Eigentlich kommt nichts aus dem heiteren Himmel herab. Kein Übel. Aber dieses Übel muss in meinem Denken, in dieser Welt beseitigt werden. Das, was ich verursacht habe. So viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Und das muss, jagt nach der Heiligung, das ist ein Zug. Und dem Frieden gegen jedermann. Und das, so viel es an euch liegt. Und es liegt jetzt an mir. Und weißt du, ich muss jetzt nicht hingehen, also Schwester, bitte verzeih mir, ich habe dich beleidigt und dich gekränkt, ich habe Übles über dich geredet. Oder viele Leute sind noch so dumm, ich habe Übles über dich gedacht. Das, was ich denke, das muss ich nicht bei meiner Schwester entschuldigen. So viele Leute, weißt du, da wo du gesündigt hast, dort musst du die Sünde aufarbeiten. An wem du dich versündigt hast, wenn du dich an Gott versündigt hast, musst du mit dem lieben Gott klarkommen. Aber wenn du an Menschen dich versündigt hast, musst du unter Umständen mit Menschen klarkommen. Wenn ich über dich geredet habe, weißt du, das kannst du sowieso nicht mehr einfangen. Weißt du, verstreu mal Federn hier in Berlin, Bettfedern, so Gänsefedern. Und da kommt der Wind mal vorbei und Windstoß und fegt alles durch. Du kannst vielleicht 10 einsammeln, aber nicht alle 1000. Das ist überall zerstreut. Aber du kannst sagen, Herr, wenn jetzt sowas kommt auf mich, wenn ich sowas durchmachen und sowas miterleben muss, ich weiß, wie schwer das ist, ich schluck's. Und ich überlasse es dir. Herr, es geschieht mir recht. Das ist Züchtigung. Du wirst nicht glauben, was Züchtigung bewirkt. Manchmal, wenn ich so Dinge eingebrockt habe als kleiner Junge, großer nicht mehr, aber kleiner Junge, kleiner Bub, ich war manchmal froh, wenn der Vater kam und mir mit der Rute eins draufgezogen hat. Dann wusste ich, jetzt habe ich meine Strafe abgebüßt, ist alles in Ordnung. Und dann kam er da und fragte, Johannes, hast du mich noch lieb? Nachdem ich so hinten ein bisschen versohlt worden bin. Aber ich wusste, jetzt ist in Ordnung. Jetzt habe ich gebüßt. Und genau das ist es, wenn Gott dich züchtigt und diese Dinge über dein Leben so hinwegrollen, dann weißt du, jetzt habe ich es verdient, es ist okay, jetzt haben wir Frieden miteinander. Und dann fragt er mich, Johannes, hast du mich noch lieb? Die Bibel sagt, welchen Sohn er aufnimmt, diese ganz merkwürdige, komische Stelle, welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Das heißt also, bevor er dich richtig adoptiert und dich zu Sohn oder Tochter macht, kriegst du so mal ein bisschen Sohle. Warum? Damit du weißt, was alles gewesen ist. Gott will uns nur helfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Er will dich heiligen und er will, dass du in allen Dingen Frieden hast, befriedet wirst. Er will deine Geschichte heilen, das Übel aus deinem Leben ganz rausnehmen, sogar aus deiner Erinnerung. Und wenn du dafür gelitten hast, denn man leidet nur einmal für eine Sache, dann weißt du, ich werde in der Ewigkeit damit nichts mehr zu tun haben. Schwierigkeiten sind Behandlungsmethoden Gottes. Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken des Friedens. Psalm 91, Vers 15 und 16. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Also, Gott ist bei dir in kritischen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo du so durchs Tal durch musst. Und im Angesicht deiner Feinde, die sitzen auf der anderen Seite von der Tafel und gucken zu und du wirst jetzt bearbeitet. In Zeiten der Stürme, bleibe ruhig. In Zeiten des Gerichts, du weißt, nach dem Gericht wendet sich Gott mir wieder zu. Gott hat immer Gericht geschickt. Aber wenn dann das Gericht kam und das Gericht geschehen ist, hat Gott nie mehr vom Gericht gedroht und so weiter, sondern dann hat er von der Gnade gesprochen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Also in den Gerichtszeiten, da wird Gnade verkündet. Da wird nicht das Gericht nochmals gesteigert oder und so weiter. Du arbeitest Ding auf, büßt und trägst es durch. Bleibe also bei Gott, abhängig von ihm, von seiner Gnade. Rechne weiter mit seiner Gnade und sag, mitten im Gericht ist er gnädig zu mir. Auch jetzt in dieser Sache, es wird gut werden. Es wird gut werden. Wenn du abhängig vom Herrn bleibst, kommst du wieder nach oben, wirst Sieger sein, kommst als Sieger aus der Schlacht und Überwinder. In 2. Mose 20 heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein Gott, der Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden. Ich bin ein Gott der Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Weißt du, Gott will nicht, dass wir in der Ewigkeit gehen und ständig da uns plagen mit Gedanken. Guck mal, dem kannst du nicht in die Augen gucken, dem kannst du nicht in die Augen gucken, dem kannst du nicht in die Augen gucken. Wenn du in der Ewigkeit bist, wir werden alle am Thron Gottes sein irgendwo. Und dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, einander in die Augen gucken können. Und das, was du anderen zugefügt hast und das durchlitten hast, dann kannst du in die Augen gucken und sagen, Bruder, ich habe es durchgemacht, ich weiß, wie schwer das tut und der andere weiß es auch, dass du gebüßt hast. Der andere weiß es, dass du das erduldet hast. Die Schmach und Schande und die Krise und die Katastrophe. Und das spürt. Und dann kannst du sagen, schau mich an. Und der andere sagt, weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Ich hab bekommen, was ich verdient habe. Und in der Ewigkeit, wir werden Frieden haben. An diesem Tag Gottes, an diesem Tag X, an diesem unbekannten Tag, der noch uns bevorsteht, dass wir ruhig und gelassen sind und uns keine großen Gedanken machen müssen, denn ich habe das durchlitten. Am Kreuz ist mir meine Schuld, die Generalschuld vergeben worden, aber hier so diese Kleinigkeiten. Und Gott hat mir Barmherzigkeit geschenkt, Gott hat Gnade geschenkt, so wie Josef, ich darf vergessen, dein Josef, dem du so viel Leid zugefügt hast als Bruder, Schwester, dein Josef hat alles vergessen. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es alles gut. Das ist diese Geschichte, diese Wende. Das ist diese große Wende. Gott macht es gut und Gott wird es mit uns allen gut machen. Und deshalb, er arbeitet an uns und er sagt, jetzt gehst du schön nach Ägypten und kaufst dort Getreide. Jetzt kommst du ganz schön hier, Nazareth-Kirchstraße 51. Jetzt kommst du ganz schön zum Matutis. Jetzt kommst du ganz schön und so weiter. Gott bringt dich dahin. Wer mit Gott geht, dem erweist der Barmherzigkeit und immer wieder unverdienterweise werden wir gesegnet, beschenkt, bewahrt, getragen, hindurchgetragen. Den Himmel müssen wir uns nicht verdienen, aber was wir hier unten gemacht haben, das muss man abarbeiten. Alles, was mit dir hier auf Erden widerfährt, das hast du verdient. Was du im Himmel bekommst, das ist gratis, umsonst, Gnade, Barmherzigkeit. Aber was du hier unten eingebrockt hast, musst du es halt einfach auslöffeln. Am Tag Gottes, an diesem Gerichtstag, an diesem Waschtag, und Gott sitzt und schmilzt
Gold oder Silber oder was es ist, dass die ganzen Schlacken rauskommen. Das ist das, was dazugehört, um diese ganzen Schlacken aus meinem Leben rauszuholen. Und das sind so viele Schlacken. Wir sind so verdorben. Und wir bekommen all das im Himmel unverdient, aber hier unten, was ich hier unten bekomme, das ist verdient. Als ich das entdeckt habe in meinem Leben, ich habe alles verdient, was ich bekomme, was ich am Fleisch erlebe. Nicht an der Seele und am Geist, das ist alles göttlich und ewig, aber was ich am Fleisch erlebe, das verdient, aus welcher Form auch immer. Und ich weiß, ich bin in Gott geborgen, ich bin in seiner Hand, aber was ich hier bekomme, und meistens, muss so vorsichtig sein, dass ich mich nicht überhebe, da haut schon wieder raus die Sicherung, dass ich nicht kritisiere. Mich geht der andere gar nichts an, was der andere macht. Der kann sich aufhängen von mir aufs oder kann alles verbraten oder anzünden. Dich geht dein Kollege, dein Nachbar, dein Bruder, deine Schwester nichts an. Wir sind nicht als Richter gesetzt. Wir müssen lernen, Gott anheimzustellen alles. Und weißt du, und da kommen Leute und fragen, was denken Sie darüber? Und ich muss mich hüten, dass ich nichts Negatives denke. Da fängt das schon an. Mit welchem Maß ich messe, mit dem Maß wird mir gemessen. Du glaubst gar nicht, wie kritisch das Leben ist, wie gefährlich das Leben ist und wie schnell der Teufel uns irgendwo reinwickelt. Er weiß, wie er uns runterziehen kann, dass ich ja nichts Negatives denke. Deshalb, ich bete immer wieder, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Weißt du, was das heißt? Meine Gedanken, meine Gefühle, mein Ärger oder mein Schmerz. Denen müsstest du richtig zeigen. Herr, bitte, mach das. Und ich brauche gar nicht lang beten, dann kriege ich selber das, was ich den anderen wünsche. Deshalb, wir sollen dem anderen nichts Negatives wünschen, das soll der liebe Gott machen. Aber wie schnell sind wir da mittendrin so? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Sprüche Kapitel 10, Vers 6, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Wenn du abhängig von Gott bist, dann lebt sich mühelos das Leben. Gesegnet ist der Mann, Jeremia 17, Vers 7, der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Oh, ich möchte Gott gefallen. Und wenn Gott es will, dass das mir noch gezeigt wird, diese Lektion, diese Hausaufgabe, die ich jetzt nicht gemacht habe, und ich drücke mich immer vor Hausaufgaben, die Gott mir gibt. Herr, ich mache die Hausaufgabe noch auf. Dreimal muss ich die machen. Ich weiß noch, wie oft. Das, was ich als Hausaufgabe, als Strafarbeit bekommen habe, weißt du, bei unser Lehrer hat auch Strafarbeit gegeben. 100-mal schreiben, ich werde nicht mehr abschreiben. Und das habe ich mir eingeprägt. 100-mal, ich werde nicht abschreiben. Und dann schreibe ich, weißt du, und dann war ich ganz schlau. Ich habe gedacht, ich mache das ganz einfach. Einmal oben hingeschrieben, ich werde nicht abschreiben. Und dann Strich, 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 Strich. Und so weiter. Dann musste ich nochmals das Doppelte schreiben. Also ich weiß, dass ich nicht abschreiben muss. Und dann nicht den Weg, den einfachen Weg, sondern den komplizierten. Ich muss manchmal das Doppelte. Wenn wir einmal die Lektion nicht richtig lernen, müssen wir nochmals nachlernen. Warum sage ich das? Weil so viele Gotteskinder Probleme haben. Wir sollen Gottes Zustimmung in unserem Leben haben, sein Ja. Und wenn Gott uns etwas zeigt, mit uns etwas passiert, dass wir in diesen schwierigen Zeiten einfach ruhig bleiben und sagen, mir geschehe, Herr, wie Maria gebetet hat, Mutter Maria, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Herr, es ist okay, ich bin damit konfrontiert, dass wir diese Sache, ich muss diese Sache austragen, ich muss jetzt Jesus austragen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und in dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus sagst, beginnen die Probleme. Und zwar die echten Probleme, denn Gott macht eine gründliche Sache mit uns. Gott will aus uns Heilige machen. Gott will aus uns Vollkommene machen. Gott will aus uns Perfekte machen. Und er ist, der uns heiligt, durch und durch. Und wenn wir eine Sache abgehakt haben, kommt die nächste. Glaub nicht, dass du fertig wirst. Und er gibt dann Frieden. Und dann hast du in der Sache einfach mal Frieden. Manchmal ist es nicht sehr einfach. Mutter Teresa hat einmal gesagt, also ich bin nicht ledig, also denk nicht, dass ich jetzt ledig bin und so weiter. Dann hat sie einen Ring gezeigt und sagt, ich bin verheiratet mit Jesus, aber der ist manchmal ganz schön schwierig, dieser Jesus. Der ist manchmal ganz schön schwierig. Der will von mir manchmal Sachen, die mir gar nicht liegen und mir gar nicht angenehm sind. Maria vertraut dem Herrn und sagt, Gott wird schon machen. Ich muss jetzt nicht nach Fehler suchen. Was habe ich für Fehler in meinem Leben? Aber Gott stößt uns mit der Nase drauf. Die Brüder Josef sind draufgestoßen worden. Jakob ist draufgestoßen worden. Plötzlich in seiner Euphorie, ich darf nach Hause. Ist das nicht schön? Ich darf heim ins gelobte Land. Und er schickt Boten zu seinem Esau, zu seinem Bruder und sagt, Esau, ich komme, bist du glücklich, erwarte mich und so weiter. Und dann sagt Esau, ha, 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 schön, dass du kommst. Dann baut er eine Armee auf mit 400 Mann und die bewaffnet er und sagt, ihr werdet jetzt mir den Jakob liefern. Und Jakob kämpft. Weißt du, zuerst kämpft er mit Gott und erst nachdem er eine neue Identität von Gott bekommen hat, geht er auf seinen Bruder zu und verteilt alles, versucht alles menschlich zu lösen, versucht alles zu verdecken, versucht alles zu verheimlichen und in Sicherheit zu bringen, was es auch immer ist. Wir denken immer menschlich, aber irgendwo sind wir so in der Enge, dass es nicht mehr menschlich geht. Es geht nur noch göttlich weiter. Und dann sagt der Herr, hier bin ich, nimm mich, Herr, nimm mich. Und dann, als Gott ihn berührte, als Gott ihm begegnete, dann kommt ein neuer Jakob raus. Der heißt nicht mehr Jakob, jetzt heißt er Israel. Jetzt kämpft Gott für ihn und mit ihm. Jetzt ist er Israel und du musst Israel werden. Nicht ein Gotteskämpfer, sondern das Gott, das ist Übersetzungsfrage, Gott will für dich kämpfen, Gott will für dich arbeiten, Gott will den Weg für dich ebnen, Gott will die Dinge gut machen in deinem Leben. Du kannst ruhig bleiben. Und dann geht er auf Esau zu und sagt, Bruder Esau. Und Esau sieht nicht mehr den Jakob, den Betrüger, er sieht einen ganz neuen Menschen. Wenn wir in schwierige Situationen hineingeraten, lass uns ruhig bleiben, und zwar in Gott. Ich weiß, du wirst Baldrian versuchen, du wirst Opium versuchen, du wirst Schnaps versuchen, du wirst, was weiß ich, was du alles noch versuchen wirst. Du wirst nicht zur Ruhe kommen. Erst wenn du Ruhe in Gott hast. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Ruhig bleiben und wissen, Gott hat alles, alle Zügel in der Hand, hat alles unter Kontrolle, er hat das letzte Wort. Er braucht nur einmal die Hand aufzuheben und es ist still. Und der Herr ist in deinem Boot, ob du willst oder nicht, ob du glaubst oder nicht, der Herr ist in deinem Boot. Und der Moment muss kommen, um diesen Sturm zu stillen, bis du den Herrn geweckt hast. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Siehst du nicht, dass wir fertig sind? Siehst du nicht, dass wir am Ende sind? Er muss aufstehen und er muss deinen Sturm stillen. Du kannst rudern, so viel du willst. Kommst nicht vom Fleck. 3 Schritte vorwärts und 2 Schritte zurück, höchstens, bestenfalls. Aber wenn er aufsteht und sagt, Wind! Sei still. Bleib ruhig in schwierigen Stunden. Und wisse, mein Heiland ist bei mir. Und er bleibt bei mir bis am Ende der Zeit, bis am Ende dieser Welt. Er bleibt, solange Himmel und Erde besteht. Er bleibt bei mir. Morgen machen wir weiter. Lass uns aufstehen. Gott ist bei dir heute. Und er trägt dich. Er trägt dich durch all diese Stürme hindurch. Und es ist so schön, ich werde hindurchgetragen und denke, jetzt komme ich über diese Welle und jetzt komme ich auf die andere Welle und dann sehe ich wieder was anderes. Und Gott lehrt uns von Stunde zu Stunde und wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wir gehen von Erfahrung zu Erfahrung. Und ich bin so froh. Ich habe gedacht, Heiland, nach meiner Taufe, Heiland, jetzt ist das Schönste, jetzt komme ich bald in den Himmel. Also Geistestaufe, Wassertaufe und jetzt kommt der Flug in den Himmel. Und der Herr hat mich über 40 Jahre hier auf dieser Erde gelassen. Und ich bin so froh, dass ich hier unten geblieben bin, denn ich habe so viele Gelegenheiten gehabt, aufzuarbeiten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ob ihr es glaubt oder nicht, könnt ihr mir in die Augen gucken und ich gucke euch in die Augen. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich arbeite immer. Ich arbeite immer. Und ich mache meinem Gott noch so viel Arbeit mit meinen Sünden. Das steht in der Bibel. Du hast mit deinen Sünden mir so viel Arbeit gemacht. Und wir machen Arbeit ihm. Lass uns beten, lass uns ihn anbeten und ihn preisen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht aufgegeben hast. Wenn du uns aufgegeben hättest, wir wären alle schon zu Ende. Aber Lob und Dank, mittendrin in der Schwierigkeit zeigst du uns, wo wir Defizite haben, wo wir Probleme haben, wo wir Diskrepanzen haben in unserem Leben, miteinander und so weiter. Der Mensch soll sich prüfen, wenn er zum Abendmahl geht. Herr, und wir wollen einfach ganz ehrlich und offen sein und dir begegnen heute Abend. Und Herr, wenn irgendwas ist in unserem Leben noch nicht aufgearbeitet, rede zu uns. Herr, wir wollen hören. Wir sind keine Feiglinge. Wir drücken uns nicht vor der Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Auch heute Abend. Segne deine Kinder, die dein Wort gehört haben und dieses Wort auch noch hören werden. Und lass das Wort einfach weiterwirken in der Schwierigkeit, Herr, dass wir uns fragen, warum, wieso, weshalb das alles passiert. Und dass wir vielleicht entdecken, irgendwo einen Bruder, eine Schwester, dem wir etwas Ähnliches zugefügt haben. Und dass wir, wie Paulus sagen können und hören müssen, die Worte Gottes von deinem Thron. Vater, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Herr, und dann sagt Paulus, ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Ich möchte bewusst sein, dass ich unwürdig bin, damit ich noch mehr von deiner Gnade bekomme. Ich brauche noch mehr von deiner Gnade, auch heute Abend. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich brauche noch so viel von deiner Gnade. Ich bin noch nicht fertig. Aber du, Heiliger Geist, hast das gute Werk bei mir angefangen und du wirst das gute Werk vollenden. Amen. Amen.